Ich lese uns den heutigen Predigttext. Die Predigt basiert auf dem gesamten Buch der Sprüche und ich lese zur Einleitung aus Sprüche 22, die Verse 1 bis 16. Ein guter Name ist vorzüglicher als großer Reichtum, besser als Silber und Gold ist Anmut. Reiche und Arme begegnen sich, der sie alle gemacht hat, ist der Herr. Der Kluge sieht das Unglück und verbirgt sich. Die Einfältigen aber gehen weiter und müssen es büßen. Die Folge der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum und Ehre und Leben. Dornen und Schlingen sind auf dem Weg des Verschlagenen. Wer sein Leben bewahren will, hält sich fern von ihnen. Erziehe den Knaben seinen Weg gemäß. Er wird nicht davon weichen, auch wenn er älter wird. Der Reiche herrscht über die Armen. Und Sklave ist der Schuldner seinem Gläubiger. Wer Unrecht sät, wird Unheil ernten. Und der Stock seines Wütens wird ein Ende nehmen. Wer gütigen Auges ist, der wird gesegnet werden. Denn er gibt von seinem Brot dem Geringen. Treibe den Spötter fort, so zieht der Zank mit hinaus. Und Streiten und Schimpfen hören auf. Wer Reinheit des Herzens liebt, weise Lippen wohlgefällig reden, dessen Freund ist der König. Die Augen des Herrn behüten die Erkenntnis und er bringt die Worte des Treulosen zu Fall. Der Faule sagt, ein Löwe ist draußen, mitten auf den Plätzen könnte ich getötet werden. Eine tiefe Grube ist der Mund von fremden Frauen, wem der Herr zürnt, der fällt hinein. Haftet Narrheit am Herzen des Knaben, die Rute und der Zucht entfernt sie davon. Wer den Geringen unterdrückt, verschafft ihm nur mehr. Wer dem Reichen gibt, das gereicht nur zum Mangel. Soweit Gottes Wort.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich freue mich sehr, heute mal wieder hier zu sein und bringe ganz herzliche Grüße aus der Gemeinde in Gießen mit. Der Predigtabschnitt, wie eben schon gesagt, ist das gesamte Buch der Sprüche, was das Buch der Sprüche zum Thema Geld zu sagen hat. Und euch wurde, so viel ich weiß, ein Zettel mit Bibelversen aus dem Buch der Sprüche herumgeschickt. Das heißt, wenn ihr den dabei habt oder Zugriff drauf habt, könnt ihr da gerne drauf schauen und das da durchgehen. Auf diesem Zettel stehen die Verse in der richtigen Reihenfolge, wie ich sie eben auch dann in der Predigt zitieren werde. Im alten Griechenland hat man sich die Geschichte erzählt von zwei weiblichen Seeungeheuern. Der Name der einen war Skylla und der Name der anderen Charybdis. Dummerweise waren die beiden Seeungeheuer nicht nur außerordentlich grausam, sondern sie haben auch noch ganz in der Nähe voneinander gelebt, nämlich genau genommen an einer Meerenge. Auf der einen Seite von dieser Meerenge die Skylla, auf der anderen die Charybdis. Und wenn man jetzt zu weit auf der rechten Seite fuhr, wurde man von der einen getötet, wenn man zu weit auf der linken Seite fuhr, von der anderen. Das war also schwer bis unmöglich, sicher durch diese Meerenge zu kommen. Der griechische Krieger Jason soll mit seinen Argonauten das geschafft haben, aber nur weil die Götter ihm geholfen haben sollen. Und selbst ein Held wie Odysseus, der wurde zwar vor dem einen Seeungeheuer gewarnt, ist deswegen aber zu nah am anderen vorbeigefahren und es fraß sechs seiner Gefährten. So der griechische Mythos. Gemäß diesem Mythos war es also in der Antike genauso gefährlich, zu weit rechts zu fahren, wie zu weit links zu fahren. Und im alttestamentlichen Buch der Sprüche beschreibt Gott durch den König Salomo unseren Umgang mit Geld ebenfalls als einen Weg zwischen zwei Ungeheuern. Wenn es um den Umgang mit Geld geht, dann besteht nicht nur die Gefahr, auf der einen Seite zu weit rechts zu fahren, sondern auch auf der anderen Seite zu weit links zu fahren. Sozusagen auf beiden Seiten vom Pferd zu fallen. Und den sicheren, aber ziemlich schmalen Weg dazwischen, den bezeichnen die Sprüche als Weisheit, beziehungsweise als weisen Umgang mit unserem Geld, um beim Thema von heute zu bleiben. Weisheit bedeutet, jeden Moment, jede Situation deines Lebens, das zu entscheiden, was Gott möchte. Ja, wir haben ja Gottes Gebote, seine Maßstäbe in seinem Wort und das ist sehr gut. Aber das Problem ist, diese Gebote sind meistens recht allgemein gehalten. Ja, das ist auf der einen Seite praktisch, würde nämlich Gottes Wort uns für jede Situation unseres Lebens eine Anweisung geben, dann wäre die Bibel so dick, keiner von uns könnte sie in seiner Wohnung haben. Aber es ist eben so, dass jedes Leben, jede Situation anders ist. Und deswegen brauchen wir die Fähigkeit, Gottes Gebote, seine Maßstäbe für unser Leben auf jede Situation unseres Lebens anzuwenden. Und diese Fähigkeit, das zu tun, das nennt die Bibel Weisheit. Es ist die Kunst, das ganze Leben vor Gott heilig zu leben. Und um diese Weisheit geht es im Buch der Sprüche. Und Weisheit braucht man eben in allen Bereichen des Lebens, aber eben auch beim Thema Geld. Die Sprüche sagen sehr viel zu diesem Thema, was uns zeigt, dass gerade bei diesem Thema ein weiser Umgang sehr, sehr wichtig ist. Ja, die Sprüche, die ich heute in dieser Predigt zitieren werde, die stammen aus fast allen Kapiteln des Buches. Fast alle Kapitel sagen etwas zu diesem Thema. Und wir sehen, gerade beim Thema Geld ist der weise Umgang oft eben ein schmaler Weg zwischen zwei Gefahren. Zwei Gefahren, vor denen wir uns hüten sollten. Und genau diesen Weg wollen wir heute suchen. Ich will nicht sagen, der Weg zwischen zwei Ungeheuern, aber doch ein schmaler Weg zwischen zwei Klippen durch. Zwei Klippen, an denen unser Leben ansonsten zu zerbrechen droht, wenn wir den Weg nicht finden. Mein Thema für heute Morgen lautet zwischen zwei Klippen, Gottes Weisheit zum Thema Geld. Wir wollen uns drei Dinge anschauen. Erstens zwischen Faulheit und Karriere, Geld weise verdienen. Zweitens zwischen Geiz und Verschwendung, Geld weise ausgeben. Und drittens zwischen Geldverachtung und Geldanbetung, Geld weise haben. Ja, irgendwann ist der Moment gekommen in deinem Leben, vielleicht kommt er noch, da hast du dein erstes Geld verdient. Als Teenager, spätestens als junger Erwachsener. Und die Frage ist, welche Kriterien gelten dafür? Was möchte die Bibel, wie wir Geld verdienen sollen? Und um dieses Thema Geld verdienen geht es im ersten Punkt, zwischen Faulheit und Karriere, geldweise verdienen. Ja, die Klippe auf der einen Seite, das ist die Faulheit. Denn Arbeiten, das weiß jeder von uns, ist anstrengend. Ja, das liegt daran, dass die Arbeit seit dem Sündenfall unter einem Fluch steht. Gott hat zu Adam gesagt, nach dem Sündenfall, dass Arbeiten von jetzt an mit Anstrengung und mit Frust zu tun hat. Ja, wir kennen das alle, kaum jemand von uns liegt wahrscheinlich morgens früh im Bett, der Wecker klingelt, 6:30, vielleicht noch früher, und denkt sich dann, yeah, endlich aufstehen. Es gibt jetzt nichts Besseres, als aufzustehen und arbeiten zu gehen. So denken wir nicht. Aber obwohl die Arbeit unter einem Fluch steht, wir sind zum Arbeiten geschaffen. Es ist Gottes Wille, dass du durch dein Arbeiten dein Geld verdienst. Und deswegen ist die eine Klippe beim Thema Geld verdienen die Faulheit. Die Sprüche sind da sehr deutlich. Wer faul ist, wird auf Dauer arm. Das war damals in der Gesellschaft noch viel deutlicher, als es heute ist. Wenn man damals nicht arbeiten wollte, dann hat man das ziemlich bald gemerkt. Unser soziales Netz heute, das fängt sogar die Arbeitsunwilligen, die Faulen auf, aber das war eben nicht immer so, schon gar nicht zu biblischen Zeiten. Und wenn das Buch der Sprüche die Faulen beschreibt, dann ist das teilweise sogar echt witzig. Kapitel 19, Vers 24, hat der Faule seine Hand in die Schüssel gesteckt, so will er sie nicht wieder zum Mund zurückbringen. Das ist natürlich übertrieben, so schlimm ist es dann vermutlich bei keinem, aber ich glaube, gerade durch die Übertreibung wird der Punkt deutlich. Oder an anderer Stelle, Kapitel 22, Vers 13, der Faule spricht, es ist ein Löwe draußen, ich könnte umkommen auf offener Straße. Also nach dem Motto, heute gehe ich nicht arbeiten, bleib im Bett. Es könnte mir ja auf der Straße ein Löwe begegnen und mich fressen. Dann bleibe ich lieber liegen, damit das auf gar keinen Fall passiert. Ja, ist ja auch klar, dir könnte ja sonst was passieren, wenn du auf die Straße gehst. Dir könnte auch ein Meteorit auf den Kopf fallen oder eine Kokosnuss. Oder du könntest hinfallen und dir das Genick brechen. Klar, kann alles passieren, also bleibt man gleich lieber zur Sicherheit im Bett liegen. Aber der Grund, warum du wirklich liegen bleibst, ist deine eigene Faulheit, sagt Salomo. Alles andere sind nur faule Ausreden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und diese Faulheit, die hat spürbare Folgen. Ja, kurzfristig gesehen, Mittel 20, Vers 4, im Herbst will der Faule nicht pflügen. Begehrt er dann in der Erntezeit, so ist nichts da. Aber es gibt auch langfristige, Kapitel 21, Vers 25, dem Faulen bringt seine Begierde den Tod, denn seine Hände weigern sich zu arbeiten. Was Gottes Wort hier deutlich macht, ist, mit Faulheit ist nicht zu spaßen. Gott hasst deine Faulheit. Gott selbst ist ein arbeitender Gott und er möchte, dass du arbeitest. Dabei kritisiert er übrigens nicht Menschen, die nicht arbeiten können, weil sie zum Beispiel schon alt sind oder krank sind. Es geht hier immer um Menschen, die nicht arbeiten wollen. Und dazu malen die Sprüche dir nicht nur die negativen Folgen vor Augen, wenn du faul bist, sondern sie zeigen dir auch, welcher Segen auf dem Gegenteil von Faulheit liegt. Kapitel 12, Vers 27, ein Lässiger erjagt kein Wild, aber ein fleißiger Mensch wird reich. Oder Kapitel 28, Vers 19, wer seinen Acker bebaut, wird Brot genug haben. Ja, fleißig sein lohnt sich. Wer fleißig ist, der verdient genug, um zu leben. An dieser Stelle ist eine Sache ganz wichtig, um die Sprüche richtig zu verstehen. Das möchte ich kurz erklären. Die Sprüche beschreiben nämlich in Kürze allgemeine Prinzipien für das Leben. Die Sprüche sind keine Verheißungen. Das heißt für unseren Fall hier, es gibt sehr wohl fleißige Menschen in dieser Welt, die Geldsorgen haben. Und es gibt faule Menschen, die mehr als genug haben. Das, was die Sprüche uns lehren, gilt nicht immer hundertprozentig für alles und jeden, sondern das sind allgemeine Prinzipien, die meistens gelten, auch wenn es immer Ausnahmen von der Regel geben mag. Wir können auch sagen, die Sprüche geben uns Beobachtungen, die man macht, wenn man sich die Welt anschaut, die Gott gemacht hat, wie Gott sie gemacht hat. Eine Ausnahme zum Beispiel von dieser Regel, fleißig gleich Geld, die möchte ich kurz ansprechen. Es gibt eine Gruppe, auch hier in der Gemeinde, die arbeiten den ganzen Tag und verdienen gar nichts. Ich meine die Hausfrauen. Und an der Stelle ist es ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass der Wert von Arbeit nicht davon abhängt, wie viel du dafür verdienst. Ich habe mal einen Artikel gelesen, darin wurde berechnet, dass Hausfrauen und Mütter, würden sie bezahlt werden, 7.600 Euro brutto monatlich verdienen müssten. Das ist mehr als die meisten Männer, die Vollzeit arbeiten gehen hier im Raum. Ja, die Hausfrauen zeigen uns, es ist ein wichtiges, ein allgemeines, aber nicht ein immer gültiges Prinzip, das uns die Sprüche lehren, nämlich fleißige Arbeit gleich gutes Einkommen beziehungsweise Faulheit gleich Armut. Und doch ist eben dieses allgemeingültige Prinzip da, Faulheit hat unangenehme Folgen. Und deswegen schickt uns Salomo zum Lernen zu Tieren, und zwar zu Tieren, die wir normalerweise gedankenlos und ohne es zu merken unter unseren Füßen zertrampeln, nämlich die Ameisen. Kapitel 6, Vers 6, wahrscheinlich einer der bekanntesten Verse aus dem Buch der Sprüche. Geh hin zur Ameise, du Fauler. Sieh ihre Wege an und werde weise. Vers 9. Wie lange willst du liegen bleiben, du Fauler? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Ein wenig schlafen, ein wenig schlummern, ein wenig die Hände in den Schoß legen, um zu ruhen. So holt dich die Armut ein wie ein Läufer und der Mangel wie ein bewaffneter Mann. Und dabei ist Faulheit gar nicht immer so sichtbar. Es gibt zum Beispiel Menschen, die sind sehr aktiv. Die wissen auch immer ganz genau, was man mal machen müsste und teilen das auch allen anderen mit, ob die das wissen wollen oder nicht. Ja, sie können reden und reden und reden, aber durchführen, machen, sollen es bitteschön andere. Und auch diese Art der, ich nenne es mal, versteckten Faulheit, die wird auch in den Sprüchen angesprochen. Kapitel 14, Vers 23, wo man arbeitet, da ist Gewinn. Wo man aber nur mit Worten umgeht, da ist Mangel. Und auf der anderen Seite fleißig zu sein, das bedeutet vorauszuschauen, für die Zukunft zu planen. Kapitel 27, Vers 23, auf deine Schafe hab Acht und nimm dich deiner Herden an, denn Vorräte wären nicht ewig. Hier hat Salomo einen Hirten vor Augen, der eine Herde Schafe hat und auch irgendwie Essen für diese Schafe, aber nicht genau geplant hat, wie lange das hält und auch gar nicht so genau weiß, wie viel er da überhaupt hat an Futter. Und auf der anderen Seite gibt es auch die Möglichkeit, man arbeitet und ist dabei faul. Ja, man geht zum Beispiel auf die Arbeit und macht auf der Arbeit ständig andere Dinge. Ja, man ist dann unkonzentriert oder unmotiviert. Und auch über diese Art der Faulheit urteilt Gottes Wort deutlich. Kapitel 18, Vers 9. Schon wer nachlässig ist in der Arbeit, ist ein Bruder des Zerstörers. Ja, was Gottes Wort hier sagt ist, bist du bei deiner Arbeit nachlässig, ist das fast so, als würdest du aktiv etwas kaputt machen. Die, die wiederum fleißig und sorgfältig ihre Arbeit machen, werden gelobt. Ja, ich finde immer wieder das Beispiel des Propheten Daniel so erstaunlich. Daniel war absolut kompromisslos. Er hat immer das gemacht, was er als richtig erkannt hat, koste es, was es wolle. Und trotzdem hat er es ganz nach oben an den Königshof geschafft. Und das Beste daran ist, die Könige sind gekommen und gegangen, sogar die Königreiche sind gekommen und gegangen. Daniel hat seinen Posten immer behalten. Er muss trotz seiner seltsamen Religion und seines Sturkopfs so gut gewesen sein, so fleißig und gewissenhaft gearbeitet haben, dass die Könige gar nicht anders konnten, als zu sagen, Daniel, willst du für mich arbeiten? Kapitel 22, Vers 29. Siehst du jemand tüchtig in seinem Geschäft? Bei Königen wird er im Dienst stehen. Er wird nicht bei unbedeutenden Leuten dienen. Faulheit ist die erste Klippe, die es zu umschiffen gilt, beim Geld verdienen. Aber es gibt eben auch die Klippe auf der anderen Seite. Und die ist vielleicht sogar noch schwerer zu erkennen. Ich nenne diese Klippe Karriere. Damit sage ich nicht, dass es falsch ist, in der eigenen Firma aufzustehen, mehr Geld zu verdienen und so weiter. Ganz im Gegenteil. Aber ich möchte Karriere einfach mal als Kurzwort dafür verwenden, dass ich mich so in meine Arbeit reinstürze, dass die Arbeit und das Geld, was ich dadurch verdiene, zu meiner Identität wird. Mich voll und ganz bestimmt. Arbeiten und Geld verdienen wird dann mein Ein und Alles. Und in diesem Sinn ist Karriere schlecht. Ja, manchmal nennen wir solche Menschen Workaholics. Diese Menschen sind alles, aber nicht faul. Aber auch diese Menschen fahren voll auf eine Klippe zu mit ihrem Leben. Nur diesmal auf der anderen Seite der Meerenge. Wie waren die Sprüche vor dieser Klippe? Kapitel 10, Vers 22. Der Segen des Herrn allein macht reich. Und nichts tut eigene Mühe hinzu. Moment, haben wir nicht eben in zig Versen gelesen, die uns erklären, dass Fleiß dafür sorgt, dass wir Geld verdienen? Und jetzt plötzlich lesen wir davon, dass das alles gar nichts bringt? Vordergründig bringt Fleiß etwas. Deswegen sollst du fleißig sein. Aber gerade Menschen, die sich auf ihren Fleiß verlassen, die müssen lernen, ultimativ kommt alles von Gott. Geld und Besitz ist ein Geschenk Gottes. Vordergründig verdiene ich es mir, ja, tatsächlich schenkt mir Gott es unverdient. Und das darfst du nicht vergessen. Denn dein sauer verdientes Geld wird dir niemals Sicherheit geben. Kapitel 23, Vers 4. Bemühe dich nicht, Reichtum zu erwerben, aus eigener Einsicht lass davon. Kaum hast du dein Auge darauf geworfen, so ist er nicht mehr da. Denn sicherlich schafft er sich Flügel wie ein Adler, der zum Himmel fliegt. Ich liebe dieses Bild. Geld ist wie ein Adler, der zum Himmel fliegt. Er fliegt dir einfach weg und du kannst ihn nicht einfangen. Geld und Besitz verschwinden so schnell. Sie werden alt durch Verfall, sie werden wertlos durch Inflation. Sie werden dir weggenommen durch Diebe oder durch Steuern. Sie fliegen weg wie ein Adler und du kannst nichts dagegen machen. Und deswegen ist es so fatal, wenn du dich auf dein Geld verlässt oder auf die eigene Arbeit Sprüche 18, Vers 11. Der Besitz des Reichen ist für ihn eine feste Stadt und wie eine hohe Mauer. Es gibt ihm Sicherheit. Aber dann fügt Salomo etwas sehr Ernüchterndes hinzu. In seiner Einbildung. In seiner Einbildung ist das für den Reichen eine sichere und feste Stadt. Es ist gar nicht wirklich so. Menschen, die mit allem, was sie haben, auf ihre Karriere setzen, die sind nicht faul. Diese Klippe umfahren sie weiträumig, aber sie steuern direkt auf die gegenüberliegende zu. Geld verdienen wird für sie zu ihrer Identität, zu ihrer Sicherheit, zu ihrer Festung. Eine Festung, die nur Gott sein kann. Wir werden das später noch sehen. Und ich denke, ihr merkt, der Weg zwischen den Klippen ist schwer zu befahren. Einerseits fordern die Sprüche sorgfältiges, treues, fleißiges Arbeiten. Auch wenn uns das schwerfällt wegen dem Fluch, der über der Arbeit liegt. Auf der anderen Seite ein entspanntes Verhältnis zum eigenen Beruf. Ja, dass der Beruf und das Geldverdienen zwar ein wichtiger Teil deines Lebens ist, aber nicht dein Lebensinhalt. Wenn du dadurch manövriert bist und jetzt dein Geld verdienst, dann ist die nächste Frage, wie kannst du dieses sauer verdiente Geld weise ausgeben? Und auch da gibt es wieder zwei Klippen, mein zweiter Punkt, zwischen Geiz und Verschwendung, Geld weise ausgeben. Ja, wir haben gesehen, die erste Klippe bedeutet, man behält das verdiente Geld nur für sich. Dafür kann es verschiedene Gründe geben, aber grundsätzlich steckt hinter Geiz immer Gier. Ich möchte noch mehr haben und deswegen behalte ich alles, was ich kriegen kann, bei mir. Die Frage ist, wie gelingt es uns, diese Klippe zu umschiffen? Die Sprüche sagen, indem du eben nicht geizig bist, sondern freigebig. Kapitel 11, Vers 26, wer das Korn zurückhält, den verflucht das Volk. Aber Segen kommt über das Haupt dessen, der es verkauft. Ja, hier lesen wir von einem Großbauer, der ganz bewusst seine Produkte, das, was er geerntet hat, nicht verkauft, sondern in seinen Scheunen hortet. Und zwar so lange, bis Mangel herrscht und dadurch die Preise steigen. Und wenn die Preise dann ganz oben sind, dann verkauft er das alles. Das ist vermutlich keiner von uns hier im Raum ein Großbauer. Aber die Gefahr besteht für uns alle. Geiz oder auch übertriebene Sparsamkeit. Ich horte mein Geld. Und wieder steckt da natürlich diese Herzenseinstellung dahinter. Ich verlasse mich auf mein Geld. Ich vertraue auf mein Geld. Geld soll bitteschön meine Festung sein. Aber diese Einstellung, die rächt sich. Das zeigen uns die Sprüche. Kapitel 22, Vers 9. Wer freigebig ist, der wird gesegnet, denn er gibt dem Armen von seinem Brot. Kapitel 28, Vers 27, wer aber seine Augen vor dem Armen verhüllt, der wird sich viel Fluch sammeln. Auf Dauer macht übertriebene Sparsamkeit nicht reich und auch nicht glücklich. Kapitel 11, Vers 28, einer teilt aus und wird doch reicher. Ein anderer spart mehr als recht ist und wird nur ärmer. Ja, das klingt in unseren Ohren erstmal absurd. Das würde kein Bankberater so sagen. Aber so sagt es Gottes Wort. Bist du übertrieben sparsam geizig, dann wirst du nicht reicher, sondern auf Dauer ärmer. Aber auch hier gibt es eben nicht nur die Klippe auf der einen Seite. Auch auf der anderen Seite besteht eine Klippe und diese Klippe bedeutet, alles Geld, was ich verdiene, damit schmeiße ich nur so um mich. Ja, ich hab's ja, also kann ich's auch raushauen. Und auch vor dieser Klippe warnen die Sprüche sehr deutlich. Kapitel 23, Vers 20. Geselle dich nicht zu den Weinsäufern und zu denen, die sich übermäßigem Fleischgenuss ergeben, denn Säufer und Schlemmer verarmen. Ja, Verschwendung macht arm. Ja, beim Geiz ist das irgendwie überraschend. Und bei der Verschwendung ist es irgendwie klar. Jesus erzählt mal das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da ist es ja so, der lässt sich das Erbe ausbezahlen und geht dann in ein fremdes Land und verprasst da all sein Geld. Und irgendwann landet er als Konsequenz bei den Schweinen. Verschwendung bedeutet, mit dem Geld nur für den Moment zu leben. ich lebe nur einmal. Aber die Bibel fordert uns dazu auf, vorausschauend zu sein, auch was deine Planung mit deinem Geld angeht. Ja, wenn zum Beispiel nächsten Monat eine Rate für dein Haus fällig wird, dann kannst du dir eben diesen Monat vielleicht keinen Wohnzimmerschrank leisten. Nur als Beispiel. Ja, sorgfältig im Blick zu haben, wie viel verdienen wir, wie viel kann ich ausgeben, das ist wichtig, das ist biblisch. Bibel 21, Vers 20, ein wertvoller Schatz und Öl ist in der Wohnung des Weisen, aber ein törichter Mensch vergeudet es. Ja, der Weise ist hier der, der auf Vorrat kauft und der sorgfältig und sparsam damit umgeht, denn ansonsten droht die Armut. Kapitel 21, Vers 17, wer das Vergnügen liebt, muss Mangel leiden. Wer Wein und Öl liebt, also luxuriöse Lebensmittel waren das damals, der wird nicht reich. Wie fährt man jetzt durch diese beiden Klippen, die Klippen von Geiz und Verschwendung, unfallfrei durch? Die Antwort der Sprüche lautet Freigiebigkeit und Sparsamkeit. Schau weise, wie du andere, die nicht so viel haben wie du, unterstützen kannst. Schau weise, was die nächsten Monate an Ausgaben bringen. Habe im Blick, wie viel du noch auf Vorrat hast. Es ist zum Beispiel sinnvoll, immer ein bisschen Geld auf dem Konto zu haben, falls mal irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Das Auto ist da immer ein super Kandidat für. In den Versen, die wir gelesen haben, wird vor übermäßigem Fleischgenuss und gleichzeitig vor übermäßiger Sparsamkeit gewarnt. Die Betonung liegt dort immer auf übermäßig. Ja, den Genuss von Fleisch oder von was auch immer ist eine gute Sache. Und auch Sparsamkeit ist eine gute Sache. Ja, alles in Maßen. Eben nicht übermäßig, sondern vielleicht kann man es am besten so sagen, Genuss mit der Handbremse und Sparsamkeit mit einem großen Herzen für andere. Das ist der Weg durch die beiden Klippen von Geiz und Verschwendung durch. Wir haben jetzt drüber nachgedacht, was ist weise, wenn man Geld verdient und wenn man es ausgibt. Und als drittes und letztes wollen wir uns jetzt anschauen, wie man grundsätzlich mit Geld, mit dem Besitz umgehen soll. Ein dritter Punkt zwischen Geldverachtung und Geldanbetung, geldweise haben. Geld ist schlecht. Immer wieder gab es in der Geschichte des Christentums Menschen, die genau das gesagt haben. Ja, diese Menschen haben richtig erkannt, dass Geld Gefahren birgt, häufig aus eigener Erfahrung. Und das hat sie zu dem Schluss gebracht, Geld verdirbt und deswegen sollte ich möglichst wenig davon haben. Aber das ist nirgends der Gedanke der Bibel. Schon gar nicht in den Sprüchen. Ohne Geld ist es nämlich schwierig, Gott überhaupt anzubeten. Es geht zum Beispiel in unserer heutigen Zeit damit los, dass wir ohne Geld überhaupt nicht in die Gemeinde kommen können. Und auch für das eigene Herz ist das schwierig, denn es besteht die Gefahr, dass du dann an Gottes Güte verzweifelst und dich fragst, warum versorgt Gott mich nicht? Die Bibel kennt an keiner Stelle ein Armutsideal. Ja, die erste Klippe lautet also Geldverachtung. Wieder und wieder machen die Sprüche deutlich, dass ein Leben ohne Geld nicht erstrebenswert und schon gar nicht besonders geistlich ist. Kapitel 22, Vers 7. Der Reiche herrscht über die Armen. Super. Die Armut der Bedürftigen aber ist für sie ein Unglück. Kapitel 10, Vers 15. Und andersherum, Geld zu haben, ist in einem Sinn der Segen Gottes. Kapitel 10, Vers 22. Der Segen des Herrn allein macht reich. Und kein Geld zu haben, isoliert einen häufig auch sozial. Kapitel 14, Vers 20. Ein Armer wird sogar von seinem Nächsten gehasst. Kapitel 19, Vers 4, der Arme aber wird von seinem Freund verlassen. Kapitel 19, Vers 7, den Armen hassen alle seine Brüder, erst recht ziehen sich seine Freunde von ihm zurück. Es ist klar, arm sein ist nichts Gutes und schon gar kein Zeichen dafür, dass man Gott besonders gefällt. Natürlich gibt es viele Menschen, auch viele Christen, die sind arm, können nichts dafür. Aber sie sind deswegen auch keine besseren Menschen. Vielleicht sind sie sogar viel eher dazu verführt, zu sündigen. Zum Beispiel etwas zu stehlen, was sie sich eben nicht leisten können. Und doch ist vermutlich die Klippe auf der anderen Seite für uns hier in Deutschland die verführerischere. Denn wir sind zwar alle nicht steinreich, aber im weltweiten Vergleich doch ziemlich reich. Die Klippe gegenüber der Geldverachtung, die heißt Geldanbetung. Und es betrifft uns alle. Ich behaupte, du hast dich noch nie vor Geld verneigt, du bist noch nie vor Geld auf die Knie gegangen oder hast vor Geld deine Hände gefaltet. Und trotzdem behaupte ich, jeder von uns hat schon einmal Geld angebetet. Denn was du in deinem Leben anbetest, das ist das, worauf du vertraust. Das, worüber du dich von Herzen freust, wovon du dir Erfüllung versprichst, worüber du nachdenkst, wenn es sonst nichts zu denken gibt. Ich sage das nochmal. Was du in deinem Leben anbetest, ist das, worauf du vertraust, worüber du dich freust, wovon du dir Erfüllung versprichst, worüber du nachdenkst, wenn du sonst nichts zu denken hast. Und das ist bei jedem von uns immer wieder etwas, Geld oder zumindest etwas, was man sich für Geld kaufen kann. Wir haben das eben schon bei der Klippe Karriere gesehen. Der Besitz des Reichen ist für ihn eine feste Stadt und wie eine hohe Mauer in seiner Einbildung, Kapitel 18, Vers 11. Gerade reiche Menschen sind so schnell dabei, das Geld zu einer festen Stadt zu machen. Also das, wofür sie für ihre Sicherheit vertrauen, worauf sie für ihre Sicherheit vertrauen, was sie also anbeten. Aber das ist dumm. Denn Geld kann dir diese Sicherheit nicht bieten. Das kann nur Gott. Und deswegen machen die Sprüche auch deutlich, dass Geld zwar schön und gut ist, es ist nichts verkehrt am Geld, aber es gibt Dinge, die sind viel wichtiger, viel besser als Geld und Besitz. Kapitel 16, Vers 16. Wie viel besser ist es, Weisheit zu erwerben als Gold? Und Einsicht zu erwerben ist begehrenswerter als Silber. Kapitel 28, Vers 6. Besser ein Armer sein, der in seiner Lauterkeit wandelt, als ein Reicher, der krumme Wege geht. Kapitel 15, Vers 16. Besser wenig mit der Furcht des Herrn, als großer Reichtum und ein unruhiges Gewissen dabei. Kurz auf den Punkt gebracht. Geld ist gut, Gott zu fürchten ist besser. Geld darf niemals das Objekt deiner Anbetung sein, denn das will nur Gott sein. Du sollst keine anderen Götter neben Gott haben, denn er ist ein eifersüchtiger Gott. Er wird seine Ehre mit niemandem teilen, schon gar nicht mit dem Geld und dem Besitz, was er doch geschaffen hat. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, also dem Geld, sagt Jesus. Ihr könnt nicht beide anbeten. Und deswegen kommen die Sprüche zu dem Schluss, dass es ganz wichtig ist, zwischen den beiden Klippen der Geldverachtung und der Geldanbetung hindurch zu segeln, durchzufahren. Kapitel 30, Vers 8. Armut und Reichtum gib mir nicht. Nähre mich mit dem mir beschiedenen Brot, dass ich nicht aus Übersättigung dich verleugne und sage, wer ist der Herr? Dass ich aber auch nicht aus lauter Armut stehle und mich am Namen meines Gottes vergreife. Am Ende stellt sich die Frage, ist das alles? Sollen wir einfach in allen drei Bereichen versuchen, zwischen den Klippen irgendwie heil durchzukommen? Zwischen Faulheit und Karriere, zwischen Geiz und Verschwendung, zwischen Geldverachtung und Geldanbetung? Ja, aber nicht nur. Oder besser gesagt, ja, aber nicht als erstes. Denn wenn wir nur das tun, oder besser gesagt, wenn wir das als erstes tun, dann kratzen wir irgendwie nur an der Oberfläche. Was meine ich damit? Nehmen wir an, du denkst über dich selbst nach, über dein eigenes Herz und du stellst fest, ja, ich bete zurzeit etwas an, Geld oder etwas, was ich mir für Geld gekauft habe, mein Haus, mein Auto, mein Motorrad, mein Urlaub, mein Bausparvertrag, was auch immer. Und du sagst dir, ich höre jetzt auf damit. Selbst wenn dir das gelingt, dein Herz wird stattdessen etwas anderes anbeten. Denn dein Herz ist von Gott so programmiert, so geschaffen, dass es immer etwas anbetet. Es kann nicht anders. Die Frage ist nur, was betet dein Herz an? Was du also brauchst, ist mehr als eine Abwendung vom Geld als Ziel deiner Anbetung. Was du brauchst, ist, dass Gott dein Herz erobert und dass er das Ziel deiner Anbetung wird. Anders gesagt, es geht nicht um die Frage Geld oder etwas anderes, es geht um die Frage Geld oder Gott. Der amerikanische Theologe Randy Alcorn sagt es so: Entweder du betest Geld an oder du betest mit deinem Geld Gott an. Es gibt keinen dritten Weg. Kapitel 3, Vers 9: Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Anders formuliert, bete den Herrn an mit allem, was du hast. Geld ist nicht eine Angelegenheit zwischen dir, deinem Arbeitgeber und deiner Bank. Geld ist eine Angelegenheit zwischen Gott, deinem Herzen und dir. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Kapitel 4, Vers 23. Nur wenn du Gott anbetest, wenn du ihn wirklich anbetest, kannst du zwischen den Klippen durchfahren. Ansonsten wirst du immer wieder Schiffbruch erleiden in deinem Leben. Vielleicht umschiffst du dann alle Klippen, die mit Geld zu tun haben. Vielleicht gelingt dir das. Aber du zerschellst dann anderen Klippen, die dann stattdessen vor dir aus dem Wasser ragen. Vielleicht fragst du dich jetzt, okay, wie geht das? Wie mache ich das? Wie werde ich ein wahrer Anbeter? Die Antwort lautet ganz einfach: Indem du immer und immer wieder zu Christus kommst. Zu dem Christus, der für dich ans Kreuz gegangen ist, um dein Herz zu erobern, um deine Anbetung zu gewinnen. Zu dem Christus, der für dich arm geworden ist, damals in der Krippe in Bethlehem, damit du durch seine Armut reich wirst. In der gelebten Beziehung zu ihm wird dein Herz gefüllt. Und je mehr er dein Herz füllt, desto weniger wirst du dich danach sehnen, andere Dinge anzubeten, wie zum Beispiel das Geld oder deinen Besitz. Aber je mehr du zu ihm auf Distanz gehst, desto größer wird die Leere, dieses Vakuum in deinem Herzen und desto mehr Dinge füllen dein Herz, die du dann anfängst anzubeten. Und das Geld ist in unserer Welt immer ganz vorne dabei, diesen Platz einzunehmen. Als Jesus arm wurde, um dich reich zu machen, da kam er nicht, um dir Geld zu schenken, sondern um dir Dinge zu schenken, die viel, viel wertvoller sind. Die vor allem deswegen wertvoller sind, weil du sie mit ins Grab nehmen kannst und auch danach noch etwas davon hast. Zum Beispiel eine Gerechtigkeit, die dich vor Gott bestehen lässt, die dich von Gottes Todfeind zu seinem Freund, zu seinem geliebten Kind macht. In den Sprüchen lesen wir: Reichtum hilft nicht am Tag des Zorns, also im Gericht, aber Gerechtigkeit errettet vom Tod. Oder die wirkliche Weisheit, denn Jesus ist für dich zur Weisheit geworden. Paulus schreibt: Ihr Christen aber seid in Christus, der uns zur Weisheit gemacht ist. Oder an einer anderen Stelle: In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Es sind alles Schätze und Reichtümer, die er dir schenkt, wenn du zu ihm kommst. Seine Gerechtigkeit, seine Weisheit. Reichtümer, die wertvoller sind als alles Geld der Welt. Reichtümer, die dein Herz erobern, damit du ihn mit deinem Geld anbetest. Reichtümer, die dich weise machen, zwischen allen Klippen des Lebens sicher hindurch zu segeln und eines Tages sicher am Ziel anzukommen. Ich bete noch. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Weisheit, die wir im Buch der Sprüche finden. Wir danken dir für Weisheit, die du uns zu so vielen Bereichen unseres Lebens gibst, auch im Bereich des Geldes. Danken dir, dass wir heute davon hören und lesen durften und bitten dich, dass du uns in diesem Bereich weise machst. Wir bitten dich aber noch mehr, dass du dein Herz, dass du unser Herz füllst mit dir selbst. Dass wir die Leere in unserem Herzen nicht mit irgendwelchen Dingen füllen, die uns niemals wirklich zufrieden machen können, sondern dass wir unsere Herzen füllen mit dir. Vater im Himmel, vergib uns da, wo wir oft unser Geld anbeten. Überführe uns dort, wo das vielleicht zur Zeit der Fall ist. Und Vater im Himmel, mach dich selbst in unserem Leben so groß, dass wir nach nichts anderem mehr Sehnsucht haben, als dich zu suchen und dich anzubeten. Amen.